Deutschland ist ein unmögliches Land. Es handelt einmal die in Kiew geborene Künstlerin und Schriftstellerin. Und dieser Meinung schließe ich mich ebenfalls an. 1990 kam sie in den Westen, studierte Kunst und zwischen München und Berlin die Eigenheiten der westöstlichen Bohème. Bis 1990 lebte sie in Moskau, publizierte aus dem Kreis der Moskauer Konzeptualisten. In allen bedeutenden Anthologien der russischen Gegenwartsliteratur ist sie vertreten, unter anderem in Russische Blumen des Bösen. Übersetzt ist ihr Werk in zahlreiche Sprachen. Beim Aufbau Verlag erschien Vergiss Tarantino und Frühling auf dem Mond bei Suhrkamp. Studiert hat sie an der Akademie der Bildenden Künste in München, wo sie das Verfahren der performativen Fotografie entwickelte, und neben zahlreichen anderen Aktivitäten, Ausstellungen, gründete sie 2006 den Club der Toten Künstler, welche spiritistische Seancen, Gespräche unter anderem mit Maljewitsch, Duchamp und Modersohn-Becker führte. Naturgemäß gäbe es noch vieles zu berichten, aber in gebotener Kürze lassen Sie mich noch sagen, was mich persönlich ungemein beeindruckt. Sie hat im Samistan veröffentlicht. Und wer eine Nähe, eine Affinität zur russischen Avantgarde hat, versteht, was ich damit meine. Die deutschsprachige Stimme heute ist von Ariela Saarbacher, einer Schauspielerin aus Zürich, die dort auch eine Schule für Präsenztraining leitet. Freuen Sie sich nun auf Julia Kissinger und Ariela Saarbacher.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, und heute freue ich mich besonders, dass die jungen Leute da sind. Ja. Das ist ganz toll. Ich lese selber nur auf Russisch, ich traue mich nicht auf Deutsch zu lesen. Das wird für mich Gott sei Dank gemacht. Und wir lesen heute aus dem Roman Frühling auf dem Mond, was in Suhrkamp 2013 erschienen ist. Es ist nicht einfach, aus einem Roman zu lesen, weil da sind immer wieder irgendwelche Ausschnitte. Aber wir haben versucht, heute was für heutige Lesung was zu finden, was mehr oder weniger eine Vorstellung gibt, was das überhaupt ist. Ich werde in Russisch jetzt einlesen. Город. В подводном свете вечеров город был неподвижен. Поначалу напротив нас под Байковой горой стояли дворы с розовыми торцами домов и застекленными верандами, из-под козырьков которых разило борщом. Там жили женщины в серых, съехавших по варикозу чулках. В этих неподвижных дворах на ветру плескалось белье, будто сам ветер тер и полоскал его в своих синих волнах. И все любили смотреть на это белье. Тут же вокруг вздутых простыней появлялись малолетние капитаны. «Ветер попутный!» — кричали они. За это их шугали бабки, беззубые твари, или бабки, внутри которых еще светились и уже, или уже спали вечным сном роковые красавицы с когтями и гривами киевских львиц.
Die Stadt. Im Unterwasserlicht der Abende war die Stadt reglos. Anfangs standen gegenüber von uns am Baikow-Berg Höfe mit rosa Hausseiten und mit verglasten Veranden, unter deren Vordächern ein stechender Geruch nach Borscht hervorquoll. Dort lebten Frauen in grauen, über die Krampfadern heruntergerutschten Strümpfen. In diesen reglosen Höfen flatterte die Wäsche im Wind, als ob der Wind sie schrubbte und in seinen blauen Wellen spülte. Und alle liebten den Anblick der Wäsche. Minderjährige Kapitäne tauchten zwischen den geblähten Laken auf. »Rückenwind«, riefen sie. Dafür wurden sie von alten Mütterchen gescheucht, zahnlose Geschöpfe die einen, während in den anderen die Femme fatale mit den Krallen und Mähnen der Kiewer Löwinnen noch glomm oder schon in den ewigen Schlaf versunken war. Doch außerdem gab es dort in der Abenddämmerung Pfützen, die den Tag über besonders gewissenhaft Sonne sammelten und einem dann im allerletzten Moment vor ihrem Untergang so schmerzhaft, so andalusisch bang, mit dem Licht ins Auge stachen, dass sich, wer immer diese Pfützen ansah, jedes Mal unwillkürlich sagte, aha, von dort also kommt das Licht, von jener Seite unseres Lebens, das immerwährende, rosige Licht. Und manche sagten sich innerlich, diese Pfützen sehe ich zum letzten Mal, vielleicht zum allerletzten Mal in meinem Leben. Aber das Licht der Pfützen war Taborlicht, jenes unerschaffene Licht, das alle irdischen Photonen und Wesenheiten überstieg und das sich weder denken noch beschreiben ließ, und wenn doch beschreiben, dann nur im Zustand der Seligkeit und nicht in Worten, sondern nur mit einem kreatürlichen Gemue. Und ich sah diese Pfützen zum ersten Mal an jenem Abend, als die Brache brannte. Die Brachen in unserer Stadt waren wie echte, endlose Steppen. Denn sobald man ein Haus abriss, überzogen sich die Ruinen mit langem, kräftigem Grün darüber. Sofort schlug die Natur zu und gelbe Weiden tauchten auf, wie aus dem Nichts, vom Dnieper heraufgehinkt. Und diese Weiden weinten mit ihren Peitschenzweigen. Darum hießen sie auch Trauerweiden und Weidenruten. Über ihnen kreisten Adler und Rebhühner. Und mein Vater lief immer um die Ruinen und sagte, bald reißen sie die ganze Stadt ab, und schüttelte niedergeschlagen den schon damals grauen Kopf. Und so wie er sagte, kam es auch. Nach und nach wurde die Stadt abgerissen und an ihrer Stelle erbaute man eine völlig andere Stadt. Und so war es viele Male. Deshalb war diese Stadt von niemandem und niemals erkannt worden. Und während die Bagger meine arme, zerschrundete Stadt abrissen, blühten am Dnieper um seine Ufer stürmisch und lautstark und zu einer Musik, abgeschmackt wie Pornografie, Krebse mit Bier und Wasserlilien, fuhren braun gebrannte, verschwitzte Sportler, die Hosen stramm, die Beule nach außen, hoch aufgeschossene, sommersprossige Mädchen in Motorbooten spazieren. Die besonders Betrunkenen sangen zum Motorengeheul in der benzingetränkten Luft der guten alten Sonntage, und wer nicht trank und nicht sang, der träumte und litt. Einfach so. Und wenn es bei uns Heiterkeit gab, dann ganz bestimmt mit einem Beige-Geschmack von Bitternis.
Dann lese ich jetzt aus einem anderen Kapitel wieder Russisch. Und wenn die Frage kommt, um was für eine Stadt hier geht es in diesem Roman, es geht es um die Stadt Kiew, die Hauptstadt von der Ukraine. Diese Stadt hat sehr, sehr viele Gesichter, das ändert sich ständig, das wird ständig umgebaut. Und in diesem Roman wird auch erzählt, wie das während ein Mensch wächst, die Stadt wird zerstört. Und während jemand aus diesem Leben geht, dann wird auf die Stelle von diesen Ruinen eine neue Stadt aufgebaut. Жених. Оля жила от нас совсем недалеко, прямо у Владимирского базара. И я отправилась к ней. С торжественным волнением я нажала на кнопку звонка. Уже на пороге она жадно вцепилась в мою руку. Как ты думаешь, он ждет меня? Я сразу же догадалась, о ком речь. Разумеется, он ждал ее и даже жить без нее не смог бы, если бы знал при жизни. Я подтвердила это, после чего его волнение немножко улеглось. На столе лежали тетради Густавсовой, списанные наклонным стихом. Их было ровно 8. На обложке каждой стоял кудрявый паук. Ж, то есть Жерар.
Gérard. Olga verriet mir den Namen ihres Geliebten. Er hieß Gérard. Und er war nicht einfach gestorben oder tot, nicht irgendeine Reliquie oder Leiche, sondern ein berühmter, ja legendärer französischer Filmschauspieler. Wie sich herausstellte, überwand er jede Nacht die Erdstratosphäre und das ektoplasmische Zelluloid des Filmstreifens und ließ sich aus dem Jenseits herab, um mit der einzigen unter den Lebenden zu kommunizieren. Offensichtlich genoss die Pionierin und Musterschülerin Olga Kulakova sein Vertrauen. Einmal waren ihre Eltern weggefahren, übrigens keine Diplomaten, sondern irgendwas anderes. Jedenfalls blieb die Kulakova sich selbst überlassen und lud mich zur Feier der elterlichen Dienstreise zu sich nach Hause ein. Sie wohnte nicht weit von uns, direkt am Wladimir-Bazar, und ich machte mich auf den Weg. In festlicher Erregung drückte ich auf den Klingelknopf. Noch in der Tür krallte sie sich gierig in meinen Arm. »Was glaubst du? Wartet er auf mich?« Ich verstand nicht gleich, von wem sie sprach. Selbstverständlich wartete er auf sie. Ja, er hätte ohne sie gar nicht leben können, wenn er ihr im Leben begegnet wäre. Nachdem ich das bekräftigt hatte, beruhigte sie sich ein wenig. Auf dem Tisch lagen 8 Hefte, überquellend mit Schönschriftversen. Auf jeden Umschlag war als schwungvolles Seepferdchen ein G gemalt. Die ganze Wohnung war mit Büchern vollgestopft. Überall standen Tischchen mit vertrockneten Blumen und dunkel gewordenen Ikonen. Am Wandteppich über dem Sofa hing eine Peitsche, über der ein Hühnerknochen angepinnt war. Plötzlich musste ich an die misshandelte, mit kochendem Wasser verbrühte Monika denken und dass ich ihr der Kulakova angeboten hatte, sie auszupeitschen. Einen Moment lang wurde mir mulmig. Unwillkürlich begann ich, den Knochen und die Peitsche zu inspizieren, und mir war sogar, als hätte ich Blutspuren entdeckt. »Woher hast du denn die Peitsche?« »Mit der Nagaika hat mein Urgroßvater Weißgardisten ausgepeitscht«, erklärte die Kulakova mit kaum verhohlener Koketterie, und fügte hinzu, den heiligen Schmerz, den würden wir ein andermal aufsparen. Das waren ihre Worte. Heiliger Schmerz. Außerdem hingen an den Wänden Fotos verschiedener Schriftsteller aus Zeitschriften ausgeschnitten. Svetaeva, Pasternak, Schewtschenko und Lesia Ukrainka. Ich hab noch was. Aus einer Schuhschachtel zog sie etwas hervor, das aussah wie ein mit Stacheln übersäter Kranz oder Reif. Eine Distel? Quatsch, eine Dornenkrone. Ich habe sie selbst geflochten, als wir im Sommer im Dorf waren, auf der Datscha. Schon hatte Olga sie sich auf den Kopf gedrückt und war zum Flurspiegel gestürzt. Sie holte sich die Puderdose ihrer Mutter aus dem Bad, puderte sich das Gesicht und setzte eine möglichst unglückliche Miene auf. Ich sah in den Spiegel und begann mich unwillkürlich mit ihr zu vergleichen. Beide trugen wir unsere wollbraune Schuluniform. Bei ihr lag der Kragen dicht am grünlichen Hals, während bei mir zwischen Hals und Kragen eine Lücke klaffte. Außerdem hatte sie breitere Schultern und schon einen richtigen Busen. Doch dann fiel mir ein, dass ich dafür eine Teufelspuppe war und dass unsichtbare Herren auf mich herabblickten. »Willst du mal ausprobieren?« Sie nahm den Kranz vorsichtig herunter. »Piekst er?« Ich setzte den Dornenkranz auf. Er juckte am Kopf. Dann puderte ich mich ein wenig mit dem Puder ihrer Mutter. »Nicht schlecht. Er steht dir.« »Kein schlechter Kranz«, schwärmte die Kulakova, und ihre Begeisterung galt natürlich nicht mir, sondern dem Kranz. Dann teilten wir uns eine Dose gezuckerte Kondensmilch. besprühten uns mit dem kölnischen Wasser ihres Großvaters und aufgekratzt schlug die Kulakova mir vor, Geister zu beschwören. Ich war Feuer und Flamme, träumte ich doch schon seit Ewigkeiten davon, mich der Welt der jenseitigen Eiskönigin Irina Andrejewna anzunähern und bei der Gelegenheit auch Garibaldi näher zu kommen. Die Augen der Kulakova glühten, als hätte sie Fieber. Der Tisch, den wir für die Geisterbeschwörung benutzen wollten, musste rund sein und war es auch. Ein idealer Tisch, behauptete die Kulakova. Sie fegte alle überschüssigen Dinge herunter, Notizbücher, Aschenbecher, Rechnungen und Firlefanz, breitete ein festes weißes Papier aus und malte einen Kreis mit Buchstaben auf. Während der Vorbereitungen weihte sie mich in die Techniken des Spiritismus ein. Der Kreis ist das Feld. Da kann der Geist nicht raus. Mit den Buchstaben lesen wir die Botschaft der Geister. Es gibt Ja und Nein für kurze Antworten. Zahlen braucht man auch, wenn man ein konkretes Datum erfahren möchte. Ich traute den Geistern nicht recht, dennoch begann ich mir angestrengt Fragen auszudenken. Sie holte eine Untertasse aus der Küche, legte sie umgedreht auf den Tisch und schob sie in die Mitte des Kreises. Ich setzte mich neben die Kulakova und wollte eigentlich zuerst die Geister nach unserem Gast aus Chisinau befragen, aber dann beschloss ich, Olga nicht in meine Herzensdinge einzuweihen. Wir halten die Untertasse mit den Fingern und sie wird sich über das Papier bewegen und auf bestimmte Buchstaben zeigen. Die lesen wir dann und unter der Untertasse sitzt der Geist. Mochte das alles Spinnerei sein, die Vorbereitungen gefielen mir jedenfalls sehr. Das Ganze war äußerst geheimnisvoll und die Kulakova ging mit vollem Sachverstand zu Werke wie eine Erwachsene. Als letztes zog sie die Vorhänge zu und zündete eine Kerze an, die gleich wieder ausging. Wir zuckten zusammen und wechselten Blicke. Die Kulakova zündete ein weiteres Streichholz an. Dieses Mal kroch die zitternde Flamme ohne irgendwelche Zeichen oder Hinweise am Docht empor. Zum Aufwärmen rufen wir jemand Einfaches. Benvenuto Cellini, platzte ich mit Leons Lieblingswortverbindung heraus. Die Kulakova zeigte mir einen Vogel. Einen Italiener? Dann vielleicht Dostojewski. Er wird oft gerufen. Außerdem sieht er auf uns runter. Olga warf einen Blick auf Dostojewski, der direkt über dem Tisch hing, und verzog das Gesicht. Ihr Blick wanderte über die Wände und schließlich fragte sie mich, ob ich nicht mit Alexander II. Sprechen wolle. Bis dahin hatte ich noch nie mit einem Monarchen gesprochen und erklärte mich einverstanden, obwohl es mir eigentlich egal war. Ruf einfach, wen du willst. Plötzlich runzelte Olga die Stirn und meinte, Alexander II. Komme auf keinen Fall in Frage, er werde nicht antworten, er sei zu alt, außerdem habe er Glubschaugen. Am besten wir rufen eine bekannte Frau. In Kiew ist zum Beispiel die Fürstin Olga beigesetzt. Oder vielleicht eine berühmte Ausländerin. Wie wäre es mit Jeanne d'Arc? Sie ist etwa so alt wie wir und hat sehr gelitten. Olgas Augen leuchteten auf. Aber jetzt war ich es, der Zweifel kam. Aber sie kann ja null Russisch. Klar kann sie Russisch, sagte Olga gekränkt. Dort können sie alle Sprachen, weil es da überhaupt keine Sprachen mehr gibt und weil dort das absolute und höchste Wissen herrscht. Die Glückspilze, so müssen sie nichts lernen, sagte ich träumerisch und vor meinen Augen erblühte ein Paradiesgarten, unberührt von jeglicher Wissenschaft. Na, so glücklich sind sie auch wieder nicht. Ich glaube, dass sie im Jenseits kein einfaches Leben haben. Was soll daran nicht einfach sein? Es gibt dort kein Licht. Und was noch? Es gibt auch keine Luft. Sie irren völlig orientierungslos durchs himmlische Elysium wie im Nebel. Sie haben nicht einmal jemanden zum Reden. Miteinander reden können sie dort nicht. Im Elysium? Warum nicht? Bürgerlich-kapitalistische Entfremdung. Westlicher Individualismus, erklärte die Kulakova schlau. Offensichtlich verstand sie aber selbst nicht hundertprozentig, was sie sagte. Wir redeten noch weiter über das nicht einfache Leben der Geister, überlegten, ob es dort Liebe gibt oder ob sie dort schlafen, bis ich schließlich angewiesen wurde, still zu sein und die Fingerspitzen auf die umgedrehte Untertasse zu legen. Olga machte die Augen weit auf und nach einer feierlichen Pause stieß sie mit bebender Stimme hervor: »Jeanne d'Arcs Geist, wir rufen dich!« Es folgte eine langgezogene Stille, in der nichts passierte, nur die Kerzenflamme flackerte hektisch im Luftzug. Im Hof fluchte jemand laut. Über Olgas Haare kroch eine trunkene Fliege. Vor Aufregung juckte mir der Rücken, in meinem Bauch begann es zu blubbern. »Jeanne d'Arcs Geist, wir möchten mit dir reden«, fuhr Olga andächtig fort. Und auf einmal spürte ich, dass da jemand war. Eine unsichtbare Anwesenheit. Im anderen Zimmer knarrte etwas, der Kühlschrank begann zu rumoren und eine kalte Woge stieg mir von den Rippen bis an die Schläfen hinauf. Ohne den Blick von der Untertasse zu wenden, stieß Olga mich mit dem Ellbogen an und ich sprach ihr nach. »Jeanne d'Arcs Geist, wir rufen dich!« Frenetisch, wie Aufziehpuppen, wiederholten wir die idiotischen Worte. Plötzlich tat die Untertasse einen Ruck, als wollte sie sich über uns lustig machen und setzte sich tatsächlich in Bewegung. Ich beobachtete die Kulakuva aufmerksam. Vielleicht wollte sie mich reinlegen und bewegte die Untertasse mit einer speziellen Magnetvorrichtung. Aber dann fiel mir ein, dass ich ja selbst gesehen hatte, dass es eine ganz normale Untertasse war. Die Untertasse rutschte einige Zeit ziellos innerhalb des Kreises hin und her und erstarrte dann, als wäre sie müde und hätte plötzlich das Interesse an uns verloren. Ich musste ein Lachen unterdrücken, wahrscheinlich die Nerven. Immer wenn ich von etwas Schrecklichem höre, wollte ich als erstes laut loslachen. Ich begann auf dem Stuhl hin und her zu rutschen, als säße ich auf lebenden Raupen. »Wir haben den Geist nicht gehen lassen«, sagte die Kulakuva entrüstet. Sie sprach jetzt im Lehrerinnenton, als hätte ich ihr geschworen, ernst zu bleiben und mein Versprechen nicht eingehalten. Sie warf mir einen vernichtenden Blick zu und ordnete an, ich solle die Untertasse wieder berühren. Mit gespielter Feierlichkeit legte ich die Finger erneut auf den Rand, wobei mir auffiel, dass unter meinen Fingernägeln Schmutz saß, während die Finger der Kulakuva aussahen wie mit Seife gewaschene weiße Würstchen. »Geist, wir entlassen dich«, sagte die Kulakuva gramvoll. Erst dann erlaubte sie mir, die Ellbogen auf den Tisch zu stützen. Danach fühlten wir uns so ausgelaugt, als hätten wir einen Langstreckenlauf absolviert. Plötzlich erstarrte die Kulakuva. Sie schielte zur Seite und schien angestrengt zu lauschen. »Spürst du das?« »Was?« »Das!« Was ich spüren oder hören sollte, blieb ihm ungewissen. Trotzdem begann auch ich zu horchen. Schließlich sollte sie nicht denken, ich hätte ein weniger feines Gehör. Die Kulakuva ließ den Blick im Zimmer umherirren. Plötzlich rutschte sie vom Stuhl, tastete auf allen Vieren über den Teppich und zog hörbar Luft durch die Nase ein. Sie schnüffelte das ganze Zimmer ab, schnupperte sogar an der Peitsche. Ich äußerte die Vermutung, bei den Nachbarn könnte etwas angebrannt sein, aber Olga hörte mich gar nicht. Schließlich sagte sie, es sei unter dem Teppich. Sie hatten einen dicken, flauschigen Teppich, fast alles hätte sich darunter verbergen können. Dann krabbelte sie bis zum Ende des Zimmers und erklärte, es sei genau hier. Ich ging nun auch auf die Knie, kroch ebenfalls bis ans Ende des Teppichs und begann zu schnuppern. Aber ich hatte eine Kiefernhöhlenentzündung und roch nichts. Die Kulakuva hob vorsichtig eine Ecke des Teppichs an. »Ich geht!« Sie sprang auf und erklärte, all die Gerüche kämen aus dem Jenseits. Ich atmete tief durch. »Komm, gehen wir in die Küche«, schlug ich vor, weil ich plötzlich Appetit verspürte und weil dort eine weitere Büchse Kondensmilch stand. Aber die Kulakuva sagte energisch, das sei noch nicht alles. Wir hätten mit den Geistern noch nicht abgeschlossen, sie könnten sehr böse werden und dann würde das zarte Band zur unsichtbaren Welt reißen und dann könnten irgendwelche feinen Kräfte nicht in uns eintreten und dann würden wir, wenn wir starben, in so etwas wie eine Abteilung der höchsten Sphäre geraten und unsere Seele könnten sich nicht, wie es sein musste, vom Körper lösen, sondern müssten warten, bis der Körper zu Staub zerfällt. Das aber dauere sehr lange und das Warten sei absolut scheußlich. Also nahmen wir wieder am Tisch Platz, legten die Finger an die Untertasse und begannen unser monotones »Geist, wir rufen dich« aufzusagen. Wie sich herausstellte, war diesmal nicht Jeanne d'Arc unter der Untertasse, sondern ein Mönch namens Afanasi. Afanasi beantwortete einige Fragen, die Olga ihm zu Chemienoten stellte, und bestätigte, dass Gérard sie liebte. Dann war ich mit den Fragen an der Reihe. »Geist, kennst du Irina Andrejewna vom Institut für wissenschaftlichen Kommunismus?« »Ja«, antwortete der alte Eremit leichthin. »Und bist du mal Garibaldi begegnet?« »Den kenne ich nicht.« »Und in welchem Jahr werde ich sterben?« Die Untertasse kroch von einem Buchstaben zum nächsten und wir lasen das Wort »Zorn«. »Er will dir solche Dinge nicht sagen«, nahm die Kulakova für den Geist Partei. »Nein, er soll antworten, wenn er schon da ist. Ich glaube, er ist böse auf dich.« Und tatsächlich, die nächsten Worte, die wir lasen, bestätigten ihre Vermutung. »Du wirst im Sarg liegen.« »Wo sonst?«, sagte ich spöttisch, während mir eine Gänsehaut über den Rücken lief. Danach weigerte sich der Alte, standhaft weiter mit uns zu sprechen. Die Kulakova wollte unsere geheimnisvolle Sitzung aber noch immer nicht abbrechen und sie fragte mich neugierig, wer denn diese Irina Andrejewna sei. Als sie hörte, dass sie eine Bekannte meiner Eltern war, ließ sie ein enttäuschtes »Hm« verlauten. Schließlich sagte sie, »Jetzt kommt der allerwichtigste Moment in meinem ganzen Leben. Der Moment, auf den ich mich innerlich schon seit Ewigkeiten vorbereitet habe und nicht nur innerlich. Jetzt rufen wir Gérard.« »Was?« »Ich möchte ihn etwas fragen.« Jeder Widerstand war zwecklos. Selbst wenn ich nur versucht hätte, die Anrufung auf später zu verschieben, hätte Olga mich umgebracht. Außerdem war nicht zu übersehen, dass mit ihr etwas Ungutes vor sich ging. Sie wurde furchtbar blass, sprang auf, um den Dornenkranz zu holen, drückte ihn sich auf den Kopf und verschwand im Nebenzimmer. Nach einigen Minuten kam sie zurück, die Lippen geschminkt, in einem sackartigen, paillettenbesetzten weißen Kleid und mit dem Kranz auf dem Kopf. »Und? Wie sehe ich aus?« »Sehr schön.« »Mamas Hochzeitskleid. Wenn sie das erfährt, bringt sie mich um. Nicht schlecht, oder?« Als wir uns wieder an den Tisch setzten, war mir, als würde der Tischer zittern. Auch Olgas Finger zitterten. Gérards Geist erschien schnell und Olga wurde noch aufgeregter. »Frag ihn, ob er will, dass wir heiraten«, sagte sie. »Wieso ich? Frag ihn doch selbst. Bitte, tu es für mich. Du bist doch meine Freundin.« Mir blieb nichts anderes übrig, als diese blöde Frage zu stellen. Der Geist rutschte augenblicklich zum aufgemalten Ja. Die Kulakova bekam feuchte Augen. »Frage ihn, ob wir jetzt gleich heiraten können.« Das Ganze amüsierte mich immer mehr. Jetzt wurde mir allmählich klar. Das Kleid, der Kranz. Einen Moment lang schämte ich mich für uns beide. Obwohl ein nervöses Lachen in mir aufstieg, stellte ich aber doch die Frage. Der Geist erklärte sich ohne Umschweife mit der Heirat einverstanden, als sei Heiraten für ihn die alltäglichste Sache der Welt. »Und wie willst du das praktisch anstellen?« »Ganz einfach«, sagte die Kulakova und sah mir direkt in die Augen, ohne die Finger von der Untertasse zu nehmen. »Du spielst den Priester und sagst Folgendes. Olga Wladimirovna Kulakova, Sklavin Gottes, Bürgerin der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, wollen Sie Gérard Philipp zu Ihrem angetrauten Ehemann nehmen? Und danach fragst du ihn, klar?« »In Ordnung.« »Also los, frag!« »Olga Wladimirovna Kulakova, Sklavin Gottes und Bürgerin, willst du Gérard Philipp zu deinem angetrauten Ehemann nehmen?« »Ich will. Das heißt, ich habe nichts dagegen. Ich will«, flüsterte Olga, die wegen meines Versprechers ein wenig unzufrieden war und plötzlich über und über rot wurde. »Jetzt frag ihn«, zischte sie. »Gérard Philipp, wollen Sie die Sklavin Gottes Olga Wladimirovna Kulakova, Bürgerin, zu Ihrer angetrauten Ehefrau nehmen?« In diesem Augenblick erstarrte die Untertasse. Ungeachtet aller Komik der Situation hatte ich plötzlich ein mulmiges Gefühl. Da saßen wir allein in der Wohnung, ohne Eltern, und machten wer weiß was für einen Mist. Und Gérard Philippe war offensichtlich der gleichen Meinung. Aber ich hatte mich getäuscht. Plötzlich machte die Untertasse einen Ruck in Richtung Ja und Olga erstrahlte. Dann trat sie ziemlich schmerzhaft unter dem Tisch. Was? Schlafmütze, zählst du Schäfchen oder was? Fragte sie überraschend fröhlich. Was soll ich denn machen? Was wohl? Du sollst uns zu Mann und Frau erklären. Ich erkläre euch zu Mann und Frau, sagte ich und zog meine Worte in die Länge wie der Conférencier im Theater. Ich erkläre euch zu Mann und Frau, während mein Gesicht von einem schiefen Lächeln verzerrt wurde. Gott sei Dank, sagte die Kulakova mit einem erleichterten Seufzer. Sie ließ sich zurückfallen und kratzte sich den Kopf unter dem Kranz. Jetzt bist du eine echte Witwe, spottete ich. Die frisch gebackene Ehefrau warf mir einen wütenden Blick zu. Dann ließen wir den Geist des Schauspielers gehen und ich sagte, ich müsse schnell nach Hause. Die Kulakova versuchte nicht, mich umzustimmen. Sie ließ mich schwören, niemanden von der ganzen Sache zu erzählen und an der Tür steckte sie mir eine Gedichtbank von Kuschner zu. Draußen dämmerte es schon. Die Pappeln standen als unbewegliche schwarzen Scherenschnitte vor dem verlöschenden, rosigen Himmel und der Wind trieb Plastiktüten vor sich her. Ich hatte ein peinliches und leicht ungutes Gefühl. Ich lief am schlafenden Bazar vorbei, bog in unsere Straße ein und blieb vor unserem Haus stehen. Irgendwelche dunklen Gestalten wühlten in den Mülltonnen herum. Im selben Moment rief mich jemand. Meine Mutter, die auch gerade in den Hof gekommen war. Wo warst du? Bei Olga. Was habt ihr gemacht? Wir haben Gedichte geschrieben. Sie hat mir Kuschner gegeben. Schau mal. Komm schnell nach Hause. In einer halben Stunde fängt ein französischer Film an. Was für ein Film? Fanfan, der Husar, mit Gérard Philippe. Gleich erzähle ich dir von diesem wunderbaren Schauspieler. Oh, als ich jung war, war ich in ihn verliebt. Wir waren alle in ihn verliebt. Ich sah meine Mutter an, als sei sie verrückt geworden, aber sie hatte mich schon an der Hand gepackt und zog mich eilig ins Haus.
Und jetzt lesen wir noch kurz, wir haben nicht sehr viel Zeit. Закоулки времени, пока происходили все эти нелепые и печальные события, к Байковой горе стали подгонять экскаваторы, и мы с папой решили, что пора, что пока старики улицы еще целы, мы должны каждый день ходить на прогулки. Так мы бродили по руинам подола, блуждали по тихим тропам Владимирской горки, с трепетом приближались к дому с химерами, к тому самому, на крыше которого, оседлав морских чудовищ, в серое небо вздымалась утопленница. Спустя много лет ни в Чехии, ни в Вене, ни в Германии я не нашла ни одного образца модерна, который своим трагическим ужасом мог бы сравниться с этим домом скорби. В наше время это была поликлиника. Над арками этого дома безмолвно трубили хоботы каменных слонов.
Nester und Winkel der Zeit. Während sich all diese törichten und traurigen Dinge zutrugen, rollten am Baikow-Berg die Bagger heran, und Vater und ich nahmen uns vor, jeden Tag einen Spaziergang zu machen, solange die alten Straßen noch existierten. Wir streiften zwischen den Ruinen am Podol umher, wandelten auf den stillen Pfaden des Wladimir-Hügels, näherten uns zaudernd dem Haus mit den Chimären, jenem Haus, auf dessen Dach eine ertrunkene Rittlings auf Meeresungeheuern saß und in den grauen Himmel emporragte. Weder in Tschechien noch in Wien noch viele Jahre später in Deutschland habe ich ein Jugendstilgebäude finden können, das an tragischem Grauen mit diesem Trauerhaus es hätte aufnehmen können. Zu unserer Zeit war dort eine Poliklinik untergebracht. Über den Torbögen des Hauses tröteten lautlos die Rüssel steinerner Elefanten. Heute kommen mir jene Spaziergänge vollkommen irreal vor. Vater erzählte mir damals bei jeder neuen Straße, wie sie früher geheißen hatte, und die Namen klangen irgendwie samten und geheimnisvoll. Funduklejew-Straße, Lutheranerstraße, Millionenstraße, und passten überhaupt nicht zu den rabiaten, revolutionären Namen, die sie heute trugen. Vater konnte auch zu jedem Haus etwas sagen und erklärte mir, dass alle diese Häuser schon vor der Revolution erbaut worden waren, damals, als die Menschen noch wussten, was schön ist, als die Bourgeoisie Champagner trank und Haselhuhn aß und Ananas, die ich niemals gesehen hatte. Er wusste ungeheuer viel über die Stadt, als hätte er alles selbst erlebt und mit eigenen Augen gesehen, und dieses »vor der Revolution« sprach er mit ganz besonderer Ehrfurcht aus, die Ausbeutung und Erniedrigungen außer Acht ließ. Unsere Wanderungen waren wir der sterbenden Stadt schuldig, und jeden Tag stellten wir neue, zerstörerische Veränderungen fest, angefangen von der Umbesiedlung der Bewohner bis hin zur endgültigen Zerstörung der prächtigen, durch Zufall vom Krieg verschont gebliebenen Überbleibsel des 19. Jahrhunderts. Auch unsere Nachbarn wurden per Lastwagen in neue Betonwohnungen irgendwo am linken Dnjepr-Ufer umgesiedelt. Viele weinten, besonders die Alten. Die Straßen wurden plötzlich still. Man hörte nur noch das Knarren und Klappern der hölzernen Fensterrahmen und das Jaulen der Hunde auf dem Baikowberg. Mit der Zeit leerten sich die Häuser endgültig. Die alten Türklinken wurden herausgeschraubt, die hohen Kassettentüren verschwanden, ebenso wie die gravierten Fensterscheiben im Treppenhaus mit ihren bizarren Ornamenten, und bald fehlten auch die Treppengeländer. So überwand die Obrigkeit die Geschichte ihrer Stadt, indem sie sich für immer von ihr befreite. Und unsere Stadt starb viele Male, um danach als eine vollkommen andere wieder aufzuerstehen. In jenen Tagen wurde mir klar, wie nah die Vergangenheit ist. Später verstand ich auch, dass in dieser Vergangenheit alles braun ist, denn je weiter sich eine Zeit von uns entfernt, desto enger verbindet sie sich mit der Erde, was auch der Grund für die braune Farbe ist. Dann begann die Schule wieder, und in unserer Klasse redeten plötzlich alle von ihren Vorfahren, dachten sich ein legendäres Leben für sie aus und verzierten die Ziegelsteinrealität mit Spitzenhauben und Schulterschnüren. Auch ich zeigte plötzlich Interesse an unseren Familienalben. Dort lächelten auf braunen oder schwarz-weißen Fotografien die Verwandten. Menschen, die ich nicht kannte, weil sie im Krieg gefallen waren, lachten oder lächelten unter der Sonne. Im Leben waren sie überwiegend traurig oder ernst gewesen, und immer wenn ich mich fragte, wieso die Fotos so fröhlich waren, fand ich nur eine Antwort. Alle Menschen sorgen sich um die Vergangenheit. Und selbst wenn sie noch so ganz klein und unausgewachsen ist, selbst wenn sie sich gerade erst in die Gegenwart durchgepickt hat, selbst wenn diese Vergangenheit die Hölle war, selbst dann ist sie ihnen wichtiger als alles andere. Deshalb war sie meinem Vater so wichtig, denn auch er ist einmal ein Junge von bräunlicher Farbe gewesen.
Okay, danke.